Liebe Geschwister, mir ist heute Morgen wichtig, zwei Bibelworte weiterzugeben, die von dem Herrn Jesus als unserem guten Hirten handeln. Und das eine ist in Johannes 10 zu finden und das andere ist der bekannte Psalm 23. Vielleicht ergibt sich Gelegenheit, dass noch der ein oder andere Bruder etwas ergänzen kann. Ich möchte einfach mit uns diese Aussagen des Herrn Jesus betrachten, das uns vor Augen stellen, was für ein Hirte er für die Seinen ist. Ja, wir lesen vielleicht einmal schon von Vers 7 in Johannes 10. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Ja, vielleicht lesen wir erstmal so weit. Ja, der Herr Jesus vergleicht hier die Menschen mit Schafen. Er vergleicht eigentlich alle Menschen mit Schafen. Es gibt Schafe, die gehören nicht zu seinen Schafen. Die hören seine Stimme nicht. Er ist auch nicht der einzige Hirte. Es gibt einen anderen Hirten, den er hier auch erwähnt. So kann man das, denke ich, sehen. Und das ist letztlich der Satan, der in dem Bild des Diebes vorgestellt wird. Und von Natur aus ist jeder Mensch, jede Menschenseele ein verirrtes Schaf, das von einem bösen, perversen Hirten geweidet wird zum Tode. Und das ist der Teufel. Der Teufel hat diese Schafe gestohlen. Sie gehörten ursprünglich dem Schöpfergott, der sie geschaffen hat. Aber durch die Sünde sind sie ein Eigentum des Satans geworden. Sie stehen unter der Macht des Teufels und der Teufel weidet sie. Und er redet diesen Schafen ein, diesen verlorenen Schafen, dass sie glücklich seien, weil sie unabhängig sind von Gott und sündigen können, so viel sie wollen. Das ist die traurige Freiheit, die dieser Dieb und Mörder von Anfang an den verirrten Schafen vorstellt. Und auf diese Betrug sind Adam und Eva hereingefallen. Das war das, was wir heute Morgen in der ersten Stunde betrachtet haben, dieser erschütternde Bericht vom Sündenfall, wo der Mensch mehr der Stimme der Schlange geglaubt hat als der Stimme Gottes. Wir werden noch manches von Stimmen hören. Ja? Der Mensch hat die Fähigkeit zu hören. Er hat die Fähigkeit, Botschaften aufzunehmen. Aber bei jedem Menschen kommen ganz verschiedene Stimmen an sein Herz. Nicht nur die Stimme des guten Hirten, jeder von uns hört auch die Stimme des Diebes und Mörders. Die Frage ist, worauf hören wir? Was ist, wo ist unser Herz? Wem folgen wir? Und das ist, denke ich, die Frage, die hier auch aufgeworfen wird von diesem Bibelwort, wo der Herr sich vorstellt als der gute Hirte. Der gute Hirte kommt in eine Katastrophensituation. Diebe und Mietlinge haben die Schafe zerstreut und sie quälen die Schafe, sie bringen die Schafe letztlich zu Tode. Und das müssen wir uns deutlich machen. Der Satan verspricht den sündigen Menschen die Freiheit von Gott, die Unabhängigkeit, sündigen zu können. Du kannst deinen eigenen Willen tun. Und dann lügt er, betrügt er die Menschen wie mit allem, was er tut und sagt. Er ist der Lügner von Anfang an. In Wirklichkeit ist ein Mensch, der sozusagen seine eigene Freiheit auslebt, seine Begierden, seine Lüste, ein Sklave, ein Gebundener und Gefangener des Teufels. Und er wird innerlich zerfressen von der Krankheit der Sünde. Und das ist genau dieses Bild. Wir kennen das gar nicht. Schafe, die räudig sind, die blutig sind, denen niemand die Wunden verbunden hat, die abgemagert sind, die irgendwo verenden. Das gibt es bei uns nicht, ja, weil es überall auch Hirten gibt, die auf ihre Schafe schauen. Aber letztlich ist das genau das geistliche Bild, das Gott vor Augen hat, wenn er die Menschen sieht. Wir sehen das auch in Hesekiel 34, das möchte ich jetzt nur andeuten und nicht ausführen. Dort sehen wir das Erbarmen Gottes über die zerstreuten Schafe des Hauses Israel, die von bösen, verkehrten Hirten in die Irre geführt worden sind, an der Quelle des Lebens vorbeigeführt worden sind, in Götzendienst und böse Dinge. Das ist diese Situation. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Und diesem Dieb sind wir alle gefolgt von Natur aus. Bis wir, wenn die Gnade Gottes es geschenkt hat, eine andere Stimme hören durften. Die Stimme des guten Hirten. Kein Schaf war schon immer ein Schaf des guten Hirten. Jedes Schaf ist ein erworbenes Schaf, das früher mal unter einem Dieb und Mörder war. Und es gibt viele Schafe, die jetzt noch unter der Herrschaft des Diebes und Mörders sind und meinen, sie hätten es besser als bei dem guten Hirten. Was für eine Täuschung. Wie traurig ist es. Sie lassen sich blenden, weil der Teufel ihnen die Freiheit verspricht, ihren Lüsten und Begierden zu folgen. Und sie merken gar nicht, dass sie damit selber kaputt gehen. Und dass es der gute Hirte alleine wirklich gut mit ihnen meint. Und das kommt hier auch zum Ausdruck. Der Herr Jesus ist ein Hirte, der weiß, was der Mensch zutiefst braucht. Der weiß, was für den Menschen wirklich gut ist. Das wissen wir nämlich nicht. Deswegen fahren wir unser Leben auch an die Wand, wenn wir nicht dem Herrn Jesus folgen und uns zu ihm bekehren. Wir sind Schafe, die in die Irre gehen. Und Schafe sind von Natur aus Tiere, die keinen eigenen Orientierungssinn haben, keinen individuellen Orientierungssinn. Die brauchen den Schutz der Herde und des Hirten bzw. des Leittieres, wenn in der Wildnis, aber sie brauchen den Schutz des Hirten, sonst verirren sie sich und ein einzelnes Schaf ist ein leichtes Opfer für die Wölfe. Gar kein Problem. Das wird nicht lange leben. Und genau so sieht Gott die Menschenseelen. Sie verirren sich in der Wildnis der Sünde. Sie werden von Dieben und Mördern, von dem Satan selbst in die Irre geleitet. Und der Satan hat im Grund nur ein Begehren, möglichst viele Menschenseelen mit sich in die Hölle zu reißen. Das ist grausam und böse. Wisst ihr, das müssen wir uns mal bewusst machen. Der Teufel weiß ganz genau, wo er enden wird. In der ewigen Verdammnis. Er weiß es. Und es ist sein Entschluss, möglichst viele verirrte und verblendete Menschenseelen mit in dieses Verderben zu reißen. Und da kommt der gute Hirte. Der gute Hirte, der eine wirkliche Liebe für die Schafe hat. Und zwar für alle verirrten Schafe. Nicht nur für die, die seiner Stimme folgen. Seine Liebe gilt im Prinzip allen Menschen, allen Geschöpfen, die er geschaffen hat, denen er Leben gegeben hat und die in die Irre gegangen sind. Wir haben ja dieses Wort aus dem Petrusbrief gelesen. Vielleicht lesen wir es da gerade noch einmal, 1. Petrus 2, wo es um diese Schafe geht, wie Gott sie sieht, wie Gott die sündigen Menschen sieht und auch uns sieht, wenn wir umgekehrt sind. 1. Petrus 2, Vers 25, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Schafe, die ihren Weg verloren haben, die ihr Ziel verloren haben, die allen Gefahren ausgesetzt sind ohne Schutz. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Ihr Lieben, und das gehört mit zur Umkehr dazu, dass wir erkennen, wenn ich mich selbst weide und selbst in der Gegend rumstreune, dann führe ich mich ins Verderben. Ich kann mein Leben nur gegen die Wand fahren, wenn ich nicht diesen guten Hirten habe. Und der Mensch in seinem Selbstvertrauen, in seinem Selbstbewusstsein denkt, ach, ich komme gut aus ohne den Hirten. Macht viel mehr Spaß, das Leben, wenn ich nicht Christus folgen muss. Und da muss bei den Schafen eine ganz wichtige Veränderung geschehen, damit sie zu den Schafen des guten Hirten werden. Der Herr Jesus hat für uns, die wir alle in diesem Elend waren, sein Leben gelassen. Er hat sich geopfert. Er war bereit, nicht nur alles zu geben, was er hatte, nein, er hat sich selbst gegeben. Sich selbst hingegeben, seine göttliche Herrlichkeit verlassen, diese wunderbare Freude und Frieden beim Vater, um in eine Welt zu geraten, wo ihm nur Hass und Finsternis entgegenschlug. Und er hat sein Leben geopfert für Menschen, die ihn zutiefst abgelehnt haben. Auch das muss uns bewusst werden. Wir waren alle einmal Rebellen, die gesagt haben, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und jede einzige Sünde, die wir begangen haben, war ein solches Bekenntnis. Nein, ich will nicht, dass dieser über mich herrscht. Ich will selber herrschen über mein Leben. Und der Herr Jesus hat genau für solche Schafe, die eigentlich gar nicht Absicht hatten, seine Schafe zu werden, sein Leben geopfert und gelassen. Für seine Feinde. Er war bereit, alles zu geben, damit Menschen, die unter diesem grausamen Joch dieses Diebes und Mörders waren, errettet werden könnten, dass Seelen Frieden und Erlösung finden könnten bei ihm. Und das ist das, was im Grunde wir brauchen. Jemand, der selbstlos wirklich unser Bestes sucht und auch weiß, was unser Bestes ist. Wir wissen das nicht. Wisst ihr, der sündige Mensch hält sich für unheimlich clever. Er sagt sich, hey, ich habe so Pläne, was ich alles machen werde. Ich will reich werden, ich will eine tolle Karriere haben, einen dicken BMW fahren und ich will mal die Puppen springen lassen und richtig Genuss haben am Leben. Und er ist ein Narr. Er weiß gar nicht, wie das Leben wirklich funktioniert und dass er schon längst eine Marionette des Teufels ist, gebunden durch seine eigenen Sünden und in einen Abgrund des Verderbens von diesem falschen Hirten hineingeführt wird. Und erst wenn ich merke, ja, ich brauche ja Führung, ich kann nicht selbst mein Leben gut und richtig führen. Ich brauche Rettung vor dem Gericht Gottes über meine Sünde. Erst dann sind wir bereit, unser Leben wirklich diesem guten Hirten anzuvertrauen. Und das ist eigentlich das Entscheidende, was ein Schaf tun muss. Es muss bereit sein, sich rückhaltlos und voll und ganz diesem guten Hirten zu übergeben und anzuvertrauen. Dadurch wirst du von einem gequälten und missbrauchten und verderbten Schaf des bösen Hirten zu einem Schaf des guten Hirten. Und was tut der gute Hirte? Nun, das ist das Entscheidende und Wunderbare. Er hat ein vollkommenes Opfer gebracht. Er hat sich selbst dargebracht für unsere Schuld und Sünde, um all das, was uns von Gott trennt und was uns unter der Herrschaft des Teufels hält, wegzutilgen und wegzutun. Und in dem Moment, wo wir Schafe dieses guten Hirten werden, durch Bekehrung, durch Umkehr, durch eine vollkommene Übergabe unseres Lebens an diesen Hirten, da übernimmt er die Verantwortung für unser Leben. Und dem rebellischen, sündigen Menschen erscheint es als Unfreiheit. Ja, das ist klar, wenn ich unter einem Führer bin oder unter einem Vater oder unter einem Vorgesetzten, dann habe ich nicht die Freiheit, das zu tun, was ich möchte. Dann muss ich das tun, was er will. Aber wenn ich sehe, dass das ein vollkommen weiser, vollkommen gütiger, vollkommen liebender Vorgesetzter ist, der viel besser weiß, was für mich gut ist als ich selbst, dann kann ich mich mit Freuden einem solchen Führer und Hirten anvertrauen. Und das ist, denke ich, das, was in einem echten Schaf vorgeht, wenn es den Herrn Jesus sieht, den Sohn Gottes, der aus der Thronesherrlichkeit herabgestiegen ist, um Mensch zu werden, um zu leiden, um den niedrigsten, untersten Punkt einzunehmen im Gericht Gottes für mich, dann kann ich mich der Führung dieses guten Hirten anvertrauen. Auf Gedeih und Verderb, blind, vollkommen. Ein Schaf kann auch nicht immer kontrollieren, wo führt mich jetzt der Hirte hin? Ist die nächste Weide gut? Gibt es da Giftpflanzen? Ein Schaf muss einfach vertrauen, dass der Hirte das schon recht macht. Ja? Und so geht es uns auch. Wir können nicht Gottes Wege vorher abscannen und schauen, passen die uns, sind die für uns wohlgefällig, sondern wir müssen einfach und dürfen einfach uns der Führung dieses gütigen, gnädigen, liebenden Hirten anvertrauen. Und geistlich gesehen, der Herr Jesus hat alles getan, damit wir zur Ruhe kommen in der Gegenwart Gottes. Wisst ihr, der Mensch, der auf sich selbst gestellt ist, ist ruhelos. Kein Frieden gibt es für den Gottlosen. Er ist wie das aufgewühlte Meer. Wir durften Urlaub machen in Dänemark an der Nordsee. Und wenn es da ein bisschen stürmisch ist, dann hat man eine Vorstellung davon, was ein aufgewühltes Meer ist. Da traut sich auch niemand rein in diese Wogen. Die können dich umwerfen, hin und her werfen. Und so sagt die Bibel, so ist das Herz eines Menschen, der ferne von Gott ist. Er findet keine Ruhe. Er muss ja immer den Lebenskampf kämpfen, selber für seine Interessen kämpfen, schauen, wie er durchkommt, sich selbst verwirklichen. Und letztlich, wenn er ein Bewusstsein von Gott hat, wird er immer versuchen, durch eigene Werke Gott zufriedenzustellen. Und auch das ist eine Knechtschaft, auch das führt immer in die Unruhe. Habe ich auch genug getan? Nimmt Gott meine Werke an? Und dann finden wir jemand, der sein Leben lässt für die Schafe. Und der alles bezahlt, alles gut macht mit einem einzigen vollkommenen Werk, was der Mensch mit 1000 Sünden in seinem Leben verdorben hat. Alles macht der Herr Jesus gut. Hat er gut gemacht, denn das ist passiert, ein für alle Mal am Kreuz auf Golgatha. Dort wurde jeder Anspruch des gerechten, heiligen Gottes gegen den sündigen Menschen für immer bezahlt, getilgt und in die Tiefen des Meeres geworfen. Und deswegen sind Schafe des Herrn Jesus solche, die zur Ruhe gekommen sind. Zur Ruhe gekommen sind von einem gequälten Gewissen, zur Ruhe gekommen sind von ihren eigenen Sünden, von ihren eigenen Werken, auch von ihren guten Werken, die angeblich sie bei Gott wohlgefällig machen sollen. Und sie ruhen in dem, was diesem Werk, das der gute Hirte für sie vollbracht hat. Er starb am Kreuz für mich. Er hat alle meine Schuld und Sünde bezahlt und getilgt durch sein Blut. Er ist auferstanden und verherrlicht zur Rechten des Vaters. Der gute Hirte ist nicht auf der Erde mehr. Der gute Hirte, den wir kennen, er ist der verherrlichte Herr im Himmel. Er ist der, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, zweimal alle, komplett. Vollkommen. Er ist auch als der gute Hirte zugleich der barmherzige hohe Priester, der immer da lebt, um sich für uns zu verwenden und der uns auf das Völligste erretten kann. Und wenn wir diesen guten Hirten betrachten und annehmen im Glauben, dann kommen wir zur Ruhe in ihm. Und dann finden wir ein herrliches Leben in Christus. Leben und volle Genüge, so übersetzt Luther. Leben im Überfluss, überströmendes Leben. Das ist es, was der Herr Jesus uns verheißt. Und das ist es, was er uns schenkt. Wohlgemerkt, überströmendes Leben nicht in uns, sondern in ihm. Das ist das, was wir manchmal übersehen. Wir fragen uns, wo bleibt denn das überströmende Leben bei mir? Da strömt nichts über. Ich habe Mangel. Aber der Mangel kommt nicht von unserem guten Hirten. Wir werden im Psalm 23 lesen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Stimmt es? Aber ganz gewiss stimmt es. Aber es kann trotzdem sein, dass ein Schaf Mangel leidet. Wie kann das kommen? Nun schaut, als Schafe des Herrn Jesus sind wir berufen zu einer Gemeinschaft mit unserem guten Hirten. Und diese Gemeinschaft ist nicht erzwungen, sie ist auch nicht mechanisch, automatisch hergestellt. Sie ist uns aus Gnade gegeben. Wir haben die Gemeinschaft mit dem guten Hirten. Aber leben wir auch in dieser Gemeinschaft? Sind wir ganz ausgerichtet auf den guten Hirten, der uns nähren will? Wisst ihr, es gibt in der Herde Gottes, so denke ich mir das, ganz unterschiedliche Schafe. Da gibt es einige Schafe, die halten sich ganz, ganz nah an ihren guten Hirten. Die würden nie weggehen, auch nur einen Schritt von diesem Hirten. Und dann gibt es andere Schafe, die sind auch in der Nähe des guten Hirten, nur ab und zu interessiert sie mal was da am Rande und dann streuen sie mal ein bisschen raus und dann gehen sie wieder zurück. Und dann gibt es Schafe, die sind eigentlich fast ständig am Außenrand der Herde. Ja? Die sind so irgendwo, sie sehen den guten Hirten von Ferne, sie hören vielleicht gerade noch so ganz aus der Ferne seine Stimme, wenn er ruft, hier ist Gefahr, aber eigentlich sind sie sehr weit von dem guten Hirten weg, die meiste Zeit ihres Wanderweges als Schaf. Und deswegen gibt es Unterschiede, wie ich die Fülle des Lebens, des Heils, des Friedens, der Freude in Christus erlebe. Es hängt nicht von dem guten Hirten ab. Es ist nicht so, dass der Herr Jesus zu wenig Freude, Frieden, Kraft und überströmendes Leben hätte für manche Schafe. Der Mangel liegt nicht bei dem Herrn. Der Herr hat Überfluss für alle. Also muss der Mangel an mir liegen. Und das ist vielleicht so etwas, worüber wir auch nachdenken dürfen. Ja? Der Herr verheißt jedem seiner Schafe Leben im Überfluss. Aber dieses Leben erfahren wir nur in dem Maß, wie wir mit Christus in enger Gemeinschaft leben, wie wir wirklich seiner Stimme beständig folgen und nicht nur gelegentlich. Und da gibt es Unterschiede. Und da lädt uns der Herr Jesus ein zu einem Leben in enger und beständiger Abhängigkeit von ihm, in enger Gemeinschaft mit ihm. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Wisst ihr, das ist etwas ganz Wunderbares, wenn man als Christ weiß, der Herr Jesus kennt mich genau. Wisst ihr, wenn ihr noch nicht gereinigt seid durch das Blut Jesu Christi, dann wird euch dieser Gedanke hoffentlich Unbehagen bereiten. Der Herr Jesus kennt deine innersten Gedanken. Er weiß manche Dinge, die du getan hast im Verborgenen, die kein Mensch weiß. Der Herr Jesus wird sie in seinem unbestechlichen Gericht einmal vorbringen, bei all denen, die ihn nicht angenommen haben. Deswegen beunruhigt dieser gute Hirte manche. Deswegen wollen sie ihn nicht haben, fliehen vor ihm, als wäre ihr Feind. In Wirklichkeit ist ihre eigene Sünde ihr Feind, nicht der gute Hirte. Aber für die, die wirklich den Herrn kennen und angenommen haben, ist dieser Gedanke wunderbar. Auch sie sehen die Abgründe in ihrem Herzen. Böses, Eigensucht, Trügerisches, Sündiges. Und dann dürfen wir doch wissen, der Herr Jesus hat all das vorher gewusst, bevor er mich als sein Schaf angenommen hat. Der Herr Jesus kennt mich und er liebt mich trotzdem. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Der Herr Jesus kennt mein Herz und dennoch ist er in Gnade bereit, Schritt für Schritt für mich weiterzugehen, mich zu tragen, mich zu bewahren. Und das ist, denke ich, ein ganz kostbarer Trost und deswegen ein echter Gläubiger, der darf sein Herz komplett ausschütten vor dem Herrn. Auch all das offen vor dem Herrn sagen, was Sünde ist, was schmutzig ist, wo er sich drüber schämt. Das sehen wir zum Beispiel bei David in seinen Bußpsalmen, dem Psalm 51, dem Psalm 32. Wie offen redet er da, weil er weiß, der Herr kennt ihn und er hat ihm dennoch vergeben. Also wenn wir wissen, der Herr kennt mich, dann ist es etwas ganz, ganz Tröstliches. Da können wir immer wieder sagen, Herr Jesus, du kennst mein Herz. Du kennst meine Ängste, meine Sorgen, meine Enttäuschungen, meine Lasten. Du allein kannst trösten. Du allein kannst den Mangel in meinem Herzen ausfüllen. Du allein kannst mich auch wieder zurechtbringen. Und in diesem Sinn ist es etwas Wunderbares, den Herrn Jesus zu kennen als den guten Hirten und zu wissen, er kennt mich als sein Schaf ganz genau. Wir wollen noch diese wunderbare Verheißung aus den Versen 27 bis 30 lesen, bevor wir zum Psalm 23 kommen. Da wird noch einmal diese wunderbare Beziehung der Schafe zu dem Hirten und des Hirten zu den Schafen deutlich gemacht. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ja, hier ist eine ganz, ganz kostbare Wahrheit ausgesprochen. Zunächst einmal müssen wir sehen, meine Schafe, sagt er, hören meine Stimme. Und er sagt auch vorher zu einigen seiner Leute, die ihn angehört haben und die mit ihm diskutiert haben, ihr seid nicht von meinen Schafen. Wir müssen immer auch das bedenken, es gibt Menschen, die bekennen sich nur äußerlich zu Christus, aber sie haben nicht diese Herzensbeziehung. Sie haben sich nie von Herzen diesem Hirten übergeben und ganz anvertraut. Und für die ist diese Verheißung nicht. Das muss man auch deutlich machen. Es sind die Schafe genannt, die in der inneren Herzensverbindung, in der Geistesverbindung zu dem Herrn Jesus sind, die wahre Wiedergeborene sind, und Wiedergeborene werden der Stimme des guten Hirten folgen. Nicht jeder in gleichem Maß, aber jemand, der gar nicht der Stimme des Hirten folgt, der einfach nur überall abstreuend und in der Gegend umeinander wandert, der hat diese Verheißung nicht. Da weiß man zumindest nicht, wo er steht. Sondern sie ist denen gegeben, die wirklich in einem Verhältnis des Vertrauens und der Nachfolge zu dem Herrn Jesus stehen. Die Frage ist, hören wir die Stimme unseres Hirten? Dann kommt eine Gegenfrage. Wie höre ich die Stimme des Hirten? Gut, wir kennen die Antwort alle, aber ich will das vielleicht noch einmal deutlich machen. Der Herr redet zu den Seinen zuallererst mal auch durch sein Wort. Er hat geredet auf der Erde, das wurde aufgezeichnet in Evangelien. Er hat geredet in den Briefen, die Apostel und Verfasser der Briefe haben den Willen und die Gedanken des erhöhten Herrn niedergeschrieben. Und er hat selbstverständlich auch geredet im Alten Testament, in den Propheten von alters her. Und dieses Reden wendet der Heilige Geist bei denen, die den Heiligen Geist haben, auf unser Leben an. Er macht uns die Bibelworte wichtig, die uns zum Beispiel warnen können vor einem falschen Weg. Oder die uns einen Hinweis geben, was der Wille Gottes für uns ist. Der gute Hirte redet nicht in mystischen Stimmen, die man hört, mit Engelserscheinungen oder solchen Dingen. Ja, da müssen wir ganz vorsichtig sein. Der gute Hirte redet durch sein geschriebenes Wort, wenn wir es lesen und darüber betend nachdenken. Er redet durch den Geist zu unserem Gewissen und zu unserem Geist. Es gibt ein stilles, aber klares Zeugnis des Heiligen Geistes im Herzen eines Menschen, der dem Herrn Jesus ergeben ist. Dann weiß man einfach, das ist der richtige Weg. Gar nicht mystisch. Dieses Zeugnis wird dann kaputt gemacht, wenn der Mensch schon von vornherein sagt, Herr, zeig mir deinen Weg, aber den Weg will ich eigentlich gehen. Dann hörst du nichts. Ja? Dann kriegst du kein Zeugnis. Da hast du keine Klarheit. Klarheit bekommst du in dem Moment, wo du sagst, Herr, ich bin bereit, jeden Weg zu gehen, den du mich führst. Ohne Wenn und Aber. Dann kommt das Zeugnis. Dann zeigt uns der Herr durch verschiedene Dinge, das können auch Umstände sein, auch das Reden durch ein Gotteskind, durch einen Prediger. Er zeigt uns seinen Willen, ganz sicher, wie auch immer. Er kommt zu seinem Ziel. Aber dort, wo Menschen ihr Herz verhärten gegen den Herrn, wo sie ihren Eigenwillen gegen den Herrn durchsetzen wollen, wo sie eigentlich in Rebellion gegen den guten Hirten leben, da ist natürlich solch eine Führung nicht möglich. Da muss Gott manchmal ganz schmerzhafte Züchtigungen in das Leben eines Menschen hineinbringen, dass er wieder stille wird und hört. Wir betrachten die Sprüche in der Familie zur Zeit und wie es ist ganz erstaunlich, wie oft da steht, höre, mein Sohn. Warum sagt es der Geist Gottes so oft? Weil wir so schwer zum Hören sind. Weil wir so träge zum Hören sind. Weil unser Ich-Leben so laut spricht. Wisst ihr, da gibt es ja manche Situationen, da willst du zum Beispiel etwas hören, was dein Navi sagt und du hast vielleicht das Radio an und du hörst es einfach nicht, ja? Weil andere Stimmen so laut dazwischen reden, dass du gar nicht mehr hörst, was du eigentlich zu deiner Orientierung wissen müsstest. Und dann muss man das Radio abschalten. Ja? Deswegen haben wir bei uns im Auto eigentlich fast nie ein Radio an. Aber wisst ihr, es kommt darauf an, unter den vielen verschiedenen Stimmen wirklich die Stimme des guten Hirten zu hören. Aber die, die wirklich in dieser inneren Beziehung zum Herrn leben, die haben eine herrliche Gewissheit. Und diese Gewissheit ruht darin, dass der Herr Jesus, der Sohn Gottes, nach dem Willen und Plan des ewigen Gottes durch den Heiligen Geist alles getan hat, was zu unserer Errettung nötig ist. Es ist ganz klar, wenn da etwas nötig wäre, was der Mensch selber beifügen müsste aus eigener Kraft zur Errettung, dann wäre sie immer eine unsichere Sache bis zur letzten Minute. Aber dort, wo wir wissen, dass das Heil ganz von Gott ist und ein Gnadengeschenk ist, da wissen wir auch, dieses ewige Leben, das ist auch ein ewiger, von Gott garantiertes Gnadengeschenk. Und deswegen gibt es diese herrliche Verheißung für die wahren Kinder Gottes, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und da dürfen wir dankbar dafür sein, dass wir wissen, in Christus haben wir völlige Sicherheit des Heils. Das darf uns niemals zur Leichtfertigkeit verleiten. Ja? Es gibt manche Leute, die spielen da drauf und sagen, ah, ich kann ruhig sündigen, ich bin ja sowieso im Himmel. Und das ist unter Umständen eine ganz schwerwiegende Täuschung. Für Menschen, die mit der Sünde spielen, sind solche Dinge gar nicht geschrieben, sondern sie sind für Schafe geschrieben, die dem Herrn Jesus treu nachfolgen wollen, bei allen Schwächen. Und genau diese haben diesen Trost nötig. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Ewiges Leben heißt unzerstörbares, göttliches Leben, das niemals kaputt gehen kann. Das kann gar nicht verloren gehen. Ewiges Leben. Und in Ewigkeit nicht verloren gehen, das ist eine herrliche Verheißung. Aber wie gesagt, sie wird den Schafen gegeben, die der Stimme des guten Hirten folgen, die hören. Und dann haben wir hier einen Blick auf den Vater, der ja alle diese Dinge geplant hat. Der ewige Gott, der von Ewigkeit her diese Errettung geplant hat und sie wird gültig sein bis in alle Ewigkeit, bis in den neuen Himmel und die neue Erde, werden wir in Christus dabei sein, als Söhne Gottes in Christus, verherrlicht dann. Und diese Gewissheit, die ist uns ein ganz kostbarer Trost in allen Anfechtungen und Widrigkeiten dieses Lebens. Niemand wird uns aus der Hand des gütigen Gottes, des Vaters unseres Herrn Jesus Christus, reisen. Und das darf uns durchtragen, auch durch alle Anfechtungen, durch alle Stunden, wo der Verkläger uns verklagen will, uns verzagt machen will, uns bedrücken will, dass wir auf unseren guten Hirten schauen. Er hat uns erkauft mit einer ewigen Erlösung, die vollkommen gültig ist, weil Gott selbst sie angeordnet hat, weil sie vollkommen gemacht, vollkommen durchgeführt wurde und beglaubigt wurde durch die Auferstehung des Herrn Jesus. Und in dieser Gewissheit können wir zur Ruhe kommen. Nun, wie führt uns der gute Hirte? Dazu möchte ich noch einige Dinge sagen anhand des Psalm 23. Was ist es für unser Leben? Wie können wir ein Leben als Schafe in der Abhängigkeit von diesem herrlichen Hirten führen? Ich kann diesen Psalm jetzt natürlich nicht ganz auslegen. Ich will nur einfach einige Anwendungen machen auf unser Leben als gläubige Kinder Gottes aus diesem wunderbaren, inspirierten Psalm. Ein Psalm Davids: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen herausfordernd. Ja. Wenn wir jetzt mal so eine Umfrage machen würden bei jedem Einzelnen, wie fühlst du dich, hast du Mangel, dann würden vielleicht ganz, ganz viele sagen, oh, mir mangelt es an allem Möglichen. Ich habe echte Probleme in meinem Glaubensleben, ich habe zu kämpfen, ich habe Mühe. Gut, und das ist natürlich in gewisser Weise auch verständlich, aber auf der anderen Seite müssen wir auch die Frage stellen, warum steht dann diese Verheißung da? Überströmendes Leben, volle Genüge, kein Mangel. Nun, in Christus haben wir alle keinen Mangel. Glauben wir das? Ich hoffe, wir glauben das. In Christus ist uns die Fülle der Segnungen Gottes gegeben. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Kolosser 2, Vers 9 und 10 sagen uns das. Der Mangel liegt in uns. Der Mangel liegt in unserem Mangel an beständiger Gemeinschaft, an Gehorsam, an Treue dem Herrn gegenüber. Der Herr bietet uns seine Fülle an. Er lebt in uns. Sein Geist wohnt in uns. Wir haben die Möglichkeit, jederzeit erfüllt vom Heiligen Geist zu leben. Das ist uns in Christus zugesagt und gegeben. Nur wenn ich meinem Fleisch, meinem Eigenwillen, meinem Egoismus, meinen Lüsten Raum gebe in meinem Leben, dann wird die Kraft und der Segensstrom Gottes ein Stück weit blockiert und verwandelt sich in ein Rinnsal. Jedes Kind Gottes hat immer Wasser des Lebens. Es ist nur die Frage, wie viel. Ja? Auch ein fleischliches Kind Gottes hat Segnungen, hat Trost, hat Kraftzuflüsse immer wieder, aber nicht in dem Maß, wie der Herr es möchte. Nicht in dem Maß, wie es uns verheißen ist. Und wir alle bleiben hinter dem Leben, das der Apostel Paulus im Neuen Testament uns beschreibt, von einem geisterfüllten Leben in Christus, weit zurück. Aber damit sollten wir uns auch nicht abfinden, sondern wir sollten schon danach streben, wirklich mehr von dieser Fülle des Heils, des Friedens, der Gnade, des Segens in Christus zu empfangen. Das ist der Wille Gottes. Nicht nur, damit wir es schöner haben, sondern auch, damit wir mehr Frucht bringen können für andere. Also wie gesagt, bei dem Herrn ist die Fülle. Wenn der Herr Jesus unser Hirte ist, dann führt er uns in ein Leben, wo uns grundsätzlich nichts mangelt. Und dort, wo uns etwas mangelt, dann darf es ein Ansporn, eine Erinnerung sein, vor dem Herrn zu kommen, ihn zu suchen und zu beten: Herr, zeig mir auf, was sind die Ursachen für diesen Mangel? Wo betrübe ich deinen Geist? Wo ist mein Leben ein Hindernis für dich, deine Verheißung bei mir zu erfüllen? Führe du mich näher zu dir. Lass mich dich mehr erkennen und lieben und mit dir wandeln. Und dann werden wir mehr und mehr von dieser Fülle erfahren. Und wir werden merken, Gott füllt allen unseren Mangel aus nach seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Das steht am Ende des Kolosserbriefs, wenn ich es richtig weiß. Diese Verheißung steht, sie ist für uns da. Die Frage ist, ergreifen wir sie? Und die Frage ist auch, wollen wir die Bedingungen erfüllen, die an die Erfüllung dieser Verheißung gelegt sind? Dann werden wir sie erfahren. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wie führt uns dieser Hirte? Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Ich glaube, jeder von uns freut sich innerlich und ist ein Stück angerührt von diesen Worten. Vom Hebräischen her könnte man auch übersetzen, das steht bei der Schlachterbibel unten in der Anmerkung: Er lässt mich lagern auf grünen Auen. Das ist ganz interessant, weil diese Weide, ich denke, man kann schon sagen, die spricht in erster Linie auch von unserem Umgang mit dem Wort Gottes. Ja? Die Nahrung, die wir bekommen, das ist das Wort. Und der Herr will uns lagern auf grünen Auen. Das heißt, wir haben Fülle an geeigneter Nahrung, aber ich weiß gar nicht, wie das die Schafe machen, aber die sind, glaube ich, auch Wiederkäuer. Und Wiederkäuer können eigentlich nur wiederkäuen, wenn sie im Ruhe sind, wenn sie also liegen oder ganz still sind. Auf jeden Fall ist es bei den Kühen so. Wie auch immer, ich denke, das Bild ist einfach, wenn wir in Ruhe, in einer innerlichen Ruhe vor Gott über das Wort Gottes nachdenken. Wenn wir es auf uns wirken lassen. Wisst ihr, ich kenne das auch, es gibt so ein Express-Bibellesen. Ja, da hat man vielleicht einen ganzen Abschnitt in der Bibel durchgelesen und zum Schluss sagt man sich, was habe ich jetzt eigentlich gerade gelesen? Was war da eigentlich drin? Und das ist jetzt nicht unbedingt die Art, wie wir die Nahrung, die Gott uns geben will, richtig verdauen und aufschließen für uns. Ja, also ich denke, der Umgang mit dem Wort Gottes und mit dem Herrn erfordert Stille, dass man sich absondert, um mit dem Herrn alleine zu sein. Dass man zur Ruhe kommt, das ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn ich stille Zeit machen will, dann muss ich oft verschiedenste Zettel ausfüllen mit irgendwelchen Aufgaben, die mir da immer wieder einfallen, die ich dringend erledigen muss. Warum fallen die mir gerade da ein? Ja, also manchmal ist es sicher auch der Feind, der uns da ablenken will und manchmal unsere eigene Seele, die nicht zur Ruhe kommen will, in der Gegenwart des guten Hirten. Aber genau darauf kommt es eigentlich an. Ja? Und dahin will uns eigentlich auch der Herr Jesus mit seiner Selbstoffenbarung führen, dass er uns zeigt, schau her, ich habe dich lieb, ich kenne dich, ich habe alles für dich getan. Komm zur Ruhe und lass dich von mir verwandeln, stärken, trösten, segnen. Und da versagen wir ganz oft. Wir laufen viel zu oft hektisch in der Gegend rum, wo der Herr uns zur Ruhe bringen will. Das ist das Bild von Martha und Maria. Das gilt uns allen. Ja, wir sind viel zu viel Martha und viel zu wenig Maria. Und es ist durch den modernen Lebensstil, die modernen Medien, die ständige telefonische Erreichbarkeit wird es nicht besser, sondern viel schlimmer. Ja? Wenn wir einmal gucken, wie viel das Smartphone uns raubt von Zeit, die wir eigentlich auch mit dem Herrn Jesus verbringen könnten, dann würden wir erschrecken über die Bilanz. Ja? Also die Gemeinschaft mit dem Herrn fordert Stille. Das ist die zweite Halbzeile, könnte man übersetzen. Er führt mich behutsam zu den Ruheplätzen am Wasser. Also auch da, der Herr schenkt, dass wir wirklich die Nahrung, die er uns geben will, in Ruhe aufnehmen, sodass sie wirklich in unser Inneres hineinkommt. Wir wissen aus der Ernährungslehre, wenn ich etwas hastig, halb zerkaut runterschlinge, dann kann der Körper nur einen Bruchteil der wertvollen Nährstoffe aufnehmen und für sich verwenden, die da eigentlich in der Nahrung drin sind. Ja? Und ich fürchte, wir schlingen manchmal das Bibelwort auch ziemlich rasch runter. Das sage ich auch zu mir. Aber das wäre so eine Sache. Nachsinnen über das Wort. Sich Zeiten nehmen, wo man bestimmte Bibelworte wirklich überdenkt, was hat es mir zu sagen, wo kann ich das auf mein Leben anwenden, was will der Herr mir dadurch sagen, wo wir wirklich betend über solche Worte nachdenken und uns Zeit lassen, zu verweilen bei Worten, die uns der Herr wichtig macht. Ich denke, das ist so eine Weise, wie der Herr uns führt und auch wie er uns verwandelt, gerade dort, wo wir Christus selbst betrachten in seinem Wort, seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Gnade. Wenn wir das in der rechten Herzenshaltung tun, dann wird unser Herz gestärkt und erquickt und die Beziehung zum Herrn wird tiefer und besser. Wie geht es weiter? Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Auch das ist etwas Wunderbares, was wir sicher alle schon erlebt haben, wenn wir mit irgendeiner Bedrängnis und Sorgenlast vor den Herrn gekommen sind und konnten sie dem Herrn sagen, dass dann Ruhe, Erfrischung, Trost, neue Kraft in unser Herz kommt. Und das möchte der Herr uns eigentlich immer wieder und viel öfter schenken, als wir es empfangen. Es ist interessant, vom Hebräischen her kann man auch übersetzen, er führt meine Seele zurück. Wisst ihr, und das ist genau das, was ich vorher in dem Bild von den Schafen sagen wollte. Wir alle sind Schafe, die oft in der Herde auch vom Herrn ein Stück abweichen. Da gibt es gewisse Dinge, die nehmen unser Herz gefangen. Das kann Karriere sein, das kann sein, dass man da irgendeine Gefühlsbeziehung hat, dass ein Mensch uns wegzieht von dem Herrn Jesus. Das kann sein, dass Sorgen oder Bitterkeit, Unvergebenheit uns wegziehen von dem Herrn Jesus. Ja, und wenn wir immer weiterlaufen würden, wenn der Herr uns laufen lassen würde, dann wären wir bald über den Abgrund abgestürzt. Aber da tut der gute Hirte etwas. Er bringt die Seele zurück. Wohin zurück? Zurück zu ihm. Zur Quelle der Segnungen. Zur Quelle des Friedens. Und ich denke, das ist auch so ein Punkt, wenn wir das zulassen, wenn wir ganz bewusst in der Gemeinschaft mit unserem Herrn leben, dann werden diese Abweichungen zwar nicht völlig aufhören, weil wir ja immer abweichen, aber sie werden weniger werden. Sie werden auch vielleicht kürzer dauern. Und wir werden in der Gemeinschaft mit unserem Herrn wachsen. Er bringt unsere Seele zurück. Er stellt sie wieder her, könnte man auch sagen. Ja? Also wenn wir Schaden genommen haben von Sünde, von Abweichungen von dieser Welt und der Verbrüderung mit dieser Welt, wisst ihr, das ist wirklich ein Schaden. Es gibt eine Befleckung des Geistes. Der Geist ist betrübt, der innere Mensch ist verwundet und geschädigt von solchen Dingen. Und das muss wiederhergestellt werden. Manche gehen da ganz oberflächlich und cool drüber weg, wenn sie gesündigt haben. Aber ich denke, das ist wichtig, dass wir uns da wirklich auch wiederherstellen lassen Und von unserer Seite gehört dazu ein aufrichtiges Sündenbekenntnis. Zu sagen, Herr, ich bin von dir abgewichen. Vergib mir meine Untreue. Reinige mich von meinen Verfehlungen. Und dann kommt diese Wiederherstellung. So wie ein David wiederhergestellt wurde nach seinem tiefen Sündenfall. Und das will der Herr auch uns schenken. Und das andere ist dann, er führt mich auf rechter Straße oder auf Pfaden der Gerechtigkeit. Wisst ihr, das ist auch so eine Sache. Wir wählen manchmal ganz schön krumme Wege, eigene Wege, fleischliche Wege, wo einiges an Sünde damit verbunden ist. Aber wenn wir wirklich der Führung unseres Herrn folgen, dann werden diese unschönen Schlenkerer, die wir nachher nur immer bereuen müssen, die werden weniger. Der Herr führt uns auf einem geraden Weg. Der Feind führt uns auf krummen Wegen. Der Herr führt uns auf einen Pfad der Gerechtigkeit, das heißt, wir leben nach dem Willen Gottes. Und deswegen heißt es auch, jeder, der den Namen des Christus bekennt, der stehe ab von der Ungerechtigkeit. Ich kann nicht sagen, ich bin Christ, ich liebe Jesus, ich komme in den Himmel und ich lebe in Sünde. Da stimmt was nicht. Wir können Sünde und Unheiliges nicht mit den Pfaden unseres Herrn verbinden. Wenn wir wirklich dem Herrn folgen, dann wird sich das darin zeigen, dass unser Leben immer mehr Christus ähnlich wird, dass es seine Gerechtigkeit und Heiligkeit widerspiegelt. Und dort, wo das noch nicht der Fall ist, dann ist es das Beste, wir geben das ganz ehrlich zu und kommen damit zum Herrn. Dann kann er uns verwandeln, kann uns zurückbringen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Ja, ein Vers, über den viel schon gesagt wurde, den man auch sicher auf verschiedene Weise deuten kann. Es ist sicher auch ein Trost, wenn die Stunde des Abscheidens näher rückt. Ich denke aber mehr, dass das wirklich anzuwenden ist auf Zeiten der Depression, der Dunkelheit, der Betrübnis. Wenn Gott einem ferne scheint, wenn das Licht, der Friede und die Freude Gottes uns ferne ist, wenn Finsternis, Anklage, solche Dinge irgendwo im Hintergrund unserer Seele lauern. Und gerade auch dann trägt der Herr durch. Hier scheint es so, als dass das Schaf in dieser Dunkelheit den Herrn gar nicht mehr sieht, aber es hört noch den Takt seines Hirtenstabes. Ja? Und das muss uns genügen. Ja, in der Zeit der Finsternis wissen wir, der Herr ist dennoch mein Licht. So sagt es einmal ein alttestamentlicher Prophet. Ja? Und wenn ich auch in der Finsternis sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Und in diesem Sinn dürfen wir wissen, der Herr trägt uns auch durch Zeiten der Bedrückung, durch Zeiten, wo wir vielleicht die Freude am Herrn, den Frieden nicht so spüren. Wir müssen ja loskommen vom Fühlen und Spüren. Wir müssen ja lernen, im Glauben mit den Verheißungen und der Wirklichkeit unseres Herrn zu rechnen, auch wenn wir gar nichts davon merken. Und solche Zeiten lässt Gott immer wieder zu in unserem Leben, dass wir lernen, wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Aber er ist dennoch gerade dann da. Er lässt uns nicht im Stich, er lässt uns niemals im Stich, auch wenn das der Teufel einer verzagten Seele immer wieder zuraunt. Jetzt kannst du es vergessen. Jetzt hatte ich Gott abgeschrieben. Das stimmt einfach nicht. Ja. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Das Leben in der Nachfolge des Herrn ist immer auch von geistlichen Kämpfen begleitet. So wie der Herr ständig mit seinen Widersachern kämpfen musste, die ihn gehasst haben, die am liebsten seine Stimme ersticken wollten, als er auf der Erde war. So muss auch das Kind Gottes, das dem Herrn nachfolgt, immer wieder mit Anfeindungen, mit Anfechtungen rechnen, mit dem Widerstand der Welt, manchmal auch dem Widerstand falscher Christen, wie auch immer. Aber der Herr ist bei uns und schenkt uns seine Gemeinschaft. Wenn wir auf der Flucht sind, in Unsicherheit, dann haben wir keinen Tisch. Dann ist man im Laufen, im Rennen vielleicht, nebenher. Ein Tisch spricht von Gastfreundschaft, von Geborgenheit in einem Heim. Und das war ja so, wenn jemand bei einem Menschen, einem Fürsten eines Stammes zum Beispiel, als Gast zu Tisch eingeladen war, dann war er geschützt, dann hatte er Frieden. Dann konnten die Feinde nur draußen stehen und mit den Zähnen knirschen, aber sie durften nichts tun. Na, das war vielleicht auch eine Anspielung auf diese Sitte. Auf jeden Fall, wir sind mitten umgeben von einer feindseligen Welt, geborgen bei dem Herrn Jesus. Er führt uns zur Ruhe, er erquickt uns, er schenkt uns seine Gemeinschaft, er salbt unser Haupt mit Öl. Und das spricht ganz sicherlich auch davon, dass wir wirklich damit rechnen dürfen, dass der Herr Jesus uns stärkt für unseren Dienst mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir mit ihm leben, dann werden wir die Kraft des Heiligen Geistes erfahren im Zeugnis des Evangeliums, im Dienst in der Gemeinde, in all den Aufgaben, in denen der Herr uns gebrauchen will. Er salbt unser Haupt mit Öl, er stärkt uns und er rüstet uns aus und unser Becher fließt über. Und das heißt, wir haben etwas anderen mitzuteilen. Wir haben nicht nur selber voll genug, sondern es gibt etwas, was wir anderen weitergeben können. Und das sollte uns auch immer wieder ermutigen. Ihr Lieben, wenn wir in der Gemeinschaft mit diesem wunderbaren Hirten leben, dann sollten wir diese herrliche Heilsbotschaft und diese Erlösung in Christus anderen weitersagen. Unser Becher sollte überfließen in diesem Sinn, dass wir wirklich auch anderen das Evangelium weitergeben. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das spricht wieder von dieser frohen Gewissheit, dass wir wissen, der Herr wird uns niemals verwerfen und von sich stoßen. Er wird bei uns bleiben. Seine Güte und seine Gnade werden uns folgen unser ganzes Leben lang, alle unsere Tage. Und ich denke, das dürfen wir einfach festhalten. Wir sind geborgen bei einem wunderbaren, guten Hirten. Wir dürfen bei ihm zur Ruhe kommen. Wir dürfen Mut fassen und getröstet sein, weil er uns nahe ist. Weil er sich verpflichtet hat, in diesem ewigen Bund wirklich für uns da zu sein und als unser Retter uns zur Herrlichkeit zu führen. Deswegen wird es auch geschehen. Deswegen wird dieser Platz im Haus des Herrn für uns gesichert sein. Und das ist neutestamentlich der herrliche Platz in dem himmlischen Jerusalem, in der Ewigkeit, in der Vollendung. Das ist unser Ziel. Solange wir noch auf der Erde wandeln, sind wir unvollkommen und verzagt und angefochten. Aber wenn wir dieses Ziel der Himmelsherrlichkeit im Auge haben und wenn wir diesen guten Hirten im Auge haben, der uns beständig liebt und der uns durchträgt und führt bis zu diesem Ziel, dann werden wir bei allen Anfechtungen und Schwierigkeiten getrost sein. Dann werden wir Überwinder sein, dann werden wir dieses Leben nicht nur selbst genießen, das uns Überfluss verheißt, sondern wir werden auch bestrebt sein, andere Schafe, die noch in der Finsternis sind, die noch verirrt sind, zu diesem guten Hirten zu führen. Möge der Herr uns dazu ermutigen. Amen.